Zuhörer, wir begrüßen Sie jetzt ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. In einer Predigtreihe über messianische Psalmen spricht Norbert Lied gleich über Psalm 2 unter dem Thema Heute am Ende der Zeit. Doch vorher hören Sie noch ein Lied der Zionsänger. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Psalm 2. Von wem ist der geschrieben? Steht nicht da. Oder? Haben Sie eine Bibel dabei? Bitte prüfen, bitte aufschlagen, bitte nachlesen. Psalm 3 zum Beispiel, ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Psalm 4, dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Psalm Davids. Psalm 2, warum toben die Heiden? Steht nicht da, dass er von David geschrieben ist. Oder doch? Kennen Sie die Bibel? Steht's doch da, dass er von David ist? Obwohl es nicht da steht? Habe ich sie geschnappt. Ja, das steht, aber nicht im Psalm 2, sondern in der Apostelgeschichte Kapitel 4. Da wird nämlich der Psalm 2 aufgegriffen von Petrus und Johannes und damals von der Urgemeinde. Und da heißt es, Apostelgeschichte 4, 25, der durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hat, warum toben die Heiden und sinnen eitles die Völker? Sehen Sie? Johannes und Petrus, inspiriert durch den Heiligen Geist, Apostel, die wussten das, dass der Psalm 2 von David kam und dass David unter der vollen Inspiration des Heiligen Geistes stand, als er diesen Psalm geschrieben hat. Und das ist sehr ein prophetischer Psalm, der uns hier weitergegeben wird. Ich möchte beginnen, indem ich versuche, fünf Aussagen aus Psalm 2 über die Persönlichkeit Jesu Christi. Man kann diesen Psalm ja auch nennen, der Kampf gegen den Gesalbten. Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der König, Jesus ist der Gesalbte. Und alles, solange die Welt existiert, versucht sie, inspiriert durch Satan, immer Jesus anzugreifen und ihn zu bekämpfen und ihn auszuradieren. Er darf einfach nicht existieren, denn mit ihm steht und fällt die ganze Weltgeschichte. Jesus muss verschwinden. Das ist also der Kampf Satans gegen ihn. Aber Gott lacht darüber. Der sitzt auf seinem Thron und lacht. Das ist wie so vielleicht ein Porsche-Fahrer mit 700 PS unter der Haube. Und da kommt einer mit einem Smart vorbei mit 120 Karacho und überholt den Porsche, der gerade mal 100 fährt. Und der freut sich, ja, ganz stolz. Und der Porsche-Fahrer, der lacht. Warum lacht er? Warum kann er lachen? Er muss gar nicht schneller fahren. Der kann 80 fahren. Aber er weiß, unter der Haube habe ich 100-mal mehr als der Smart. Also nichts gegen Smart-Fahrer, aber nur mal so als Beispiel, ja? Nur mal so als Beispiel. So ist das, diese Souveränität der Macht Gottes. Fünf Aussagen über Jesus. Erstens, er ist der Gesalbte. Vers 2, die Könige der Erde lehnen sich auf, dagegen. Der Kampf des Journalismus, alles ist dagegen ausgerichtet. Und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Sie werden das wissen, Gesalbter heißt ja Messias auf Hebräisch, auf Griechisch Christus, ist beides dasselbe. Der Gesalbte, nicht irgendein Gesalbter, der Gesalbte Gottes, das ist Jesus Christus, der Messias, der Christus. Ja? Im Alten Testament Könige und Priester, manchmal auch Propheten, wurden gesalbt. Und in Jesus ist das alles vereinigt. Er ist der wahre König, der wahre Priester, der hohe Priester sogar, und er ist der wahre Prophet in einem. Und über ihn heißt es Apostelgeschichte 10, zum Beispiel Vers 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Niemand konnte die Zeichen und Wunder tun, die Jesus tat. Jesus tat ja nicht nur irgendwelche Wunder und Zeichen, wie sie die Propheten vor ihm oder große Männer getan hätten, wie zum Beispiel Mose oder Elia oder Elisa. Jesus tat ja viel mehr. Jesus tat messianische Zeichen, bewusst messianische Zeichen, wo die Juden ganz genau dran erkennen konnten, das ist jetzt nicht irgendein Wunder, obwohl ein Wunder ja schon ein Wunder ist. Aber das ist jetzt ein messianisches Wunder. Zum Beispiel einen Blindgeborenen zu heilen, galt im Judentum als ein spezifisches messianisches Wunder. Oder einen Menschen aufzuerwecken, der länger als 3 Tage tot war. Man wusste, wenn das einer kann, dann ist er der Messias. Was meinen Sie, warum der Herr Jesus den Lazarus am 4. Tag auferweckt hat und extra gewartet hat? Und dann reagierten die Juden auch, das Volk reagierte und sagte dann daraufhin, ist dieser nicht der Sohn Davids, der Gesalbte? Oh, und da waren aber dann die Pharisäer gelackmeiert. He? Was sollen wir jetzt machen? Wenn das ist, müssen wir kapitulieren. Also er darf es nicht sein. Aber dass er die Zeichen tut, das ist klar. Also sagen wir, er tut sie durch Beelzebub. Ja? Und das war dann die Sünde des jüdischen Volkes gegen den Heiligen Geist. Und darum ist die ganze damalige jüdische Generation, auch ihr ist nicht vergeben worden, sie ist 70 nach Christus untergegangen. Jesus der Gesalbte. Er ist aber nicht nur der Gesalbte, er ist auch der König. Vers 6, auch so souverän, so über die ganze Macht dieser Welt, über alle Weltreiche, über den ganzen Globus, über alle Nationen, Könige und Herrscher, sagt Gott. Über ihre ganze Auflehnung gegen Gott und den Gesalbten spricht der Herr so, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich habe meinen König eingesetzt, nicht irgendwo, auf Zion. Und wo das ist, wissen wir. Ja? Israel, da liegt der Zionsberg, der Tempel. Da wird Jesus in Ewigkeit regieren und als König zurückkommen. Jesus ist also der verheißene König. Als Jesus geboren wurde, erkannten das sogar die Heiden, die Weisen aus dem Morgenland in dem Fall. Und sie kamen nach Jerusalem und sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Die Pharisäer sind zu Tode erschrocken, Herodes auch. Der König der Juden ist da, dem die Welt gehört. Während seines Erdenlebens erkannte man ihn auch immer wieder als den König. Einmal proklamierte das sogar das Volk eine Woche vor Ostern. Hosanna in der Höhe, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Der König von Israel, riefen sie. Als man Jesus verurteilte, wurde er vor einem heidnischen Regenten gestellt, vor Pontius Pilatus, dem Statthalter in Jerusalem. Und dieser Mann, ganz demütig, der so brutal war und so grausam zum Teil, und der die ganze römische Macht hinter sich hatte als Autorität, dieser Mann, ganz, ganz klein ist er geworden vor Jesus Christus, und er fragt den Herrn, und da heißt es in Vers 37, Johannes 18, 37, da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Und was sagt Jesus? Jesus antwortete, schaut dem Pilatus in die Augen, man kann sich das fast vorstellen, wie der geschundene Jesus dem Pilatus in die Augen schaut und ihm sagt, du sagst es, ich bin ein König. Und ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und das muss den Pilatus unheimlich bewegt haben. War es Spott? War es Ernst? War es, weil er so bewegt war, dass er nachher, als Jesus starb, über dem Kreuze schreiben ließ, in den damaligen Weltsprachen, das ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Wenn das nicht stimmen sollte, dass Jesus der König ist, dann hätte Jesus gelogen, dann wäre er ein Betrüger. Aber das stimmt ja mit seinem Leben nicht überein. Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Und genau so wird Jesus wiederkommen. Und dann bezieht sich der Apostel Paulus auch darauf und er sagt klipp und klar, mit ganzem Engagement, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 16, Vers 13 bis 15, ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Ja, was hat Jesus denn vor Pilatus bezeugt? Du sagst es, ich bin ein König. Und ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit Zeugnis gebe. Und jetzt fährt Paulus fort und schreibt, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König der Könige und der Herr aller Herren. Das ist ja das, dem wir entgegenleben, beständig als Christen und überhaupt unsere Menschheit in dieser Welt, auch wenn die das nicht merken. Wir leben diesem größten Geschichtsereignis aller Ereignisse entgegen. Jesus kommt als König zurück. Vorher, um seine Gemeinde zu entrücken. Also das steht unwiderruflich fest. Und damit beginnt Gott eigenartigerweise auch in Konfrontation gegen die Rebellion der ganzen Völker. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Das steht fest wie ein Berg, wie ein Fels in der Brandung. Da kann sich das Meer aufwühlen. Es wird immer wieder an diesem Berg zerschellen. Nicht aber der Berg wird untergehen. Also steht unwiderruflich fest. Aber, und jetzt kommt es, und das ist das Ergreifende, der Weg dorthin, ich habe meinen König eingesetzt auf den heiligen Berg Zion, sollte den Herrn Jesus, den König, über das Kreuz führen. Und das erklärt dann auch der nächste Punkt. Vers 7, also Vers 6 nochmal in dem Zusammenhang. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und jetzt Vers 7. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann nochmal in Vers 12. Küss den Sohn, damit er nicht zornig wird, denn leicht entbrennt sein Zorn. Also in Psalm 2 wird bereits, und das ist das Erfreuliche oder dieses Tiefgründige und eigentlich auch Wohltuende für uns in Psalm 2000 Jahre vor Christus geschrieben durch den König David, wird bereits die erste und zweite Ankunft des Sohnes Gottes gesehen und beschrieben. Und genau die Reihenfolge. Er ist der König Gottes für diese Welt eingesetzt auf dem Berg Zion. Aber er wird zuerst der Sohn Gottes und stirbt am Kreuz von Golgatha. Und dann kommt er zurück als der erhabene König, vor dem sich die Völker fürchten. Vers 7 bezieht sich auf die Menschwerdung Jesu, seine Geburt in Bethlehem bei seiner ersten Ankunft. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden, spricht der Sohn selbst. Er hat zu mir gesagt, der Vater, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da kommt der Ewige in die Zeit hinein, aus dem Himmel der Ewigkeit in diese begrenzte Erde. Heute habe ich dich gezeugt, da wurde er durch den Heiligen Geist in Maria, der Jungfrau, aus Israel gezeugt. Gott wurde Mensch. Und das war auch schon die Ankündigung. In Lukas Kapitel 1, Vers 32 sagt der Engel Gabriel der Maria, dieser, der in dir geboren wird, wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und seines Reiches wird kein Ende sein. Durch das Kommen Jesu als Erlöser verwirklichte sich zunächst der Ratschluss Gottes. Und darum sagt der Sohn, ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Bevor er also als König eingesetzt ist auf dem Berg Zion, kommt der Sohn und bringt uns das Evangelium. Und er sagt, zunächst besteht meine Aufgabe darin, Mensch zu werden und wie ein Mensch geboren zu werden, als der Sohn Gottes, und den Ratschluss Gottes zu verkündigen im Evangelium. Ich bin gekommen, euch das Evangelium der Erlösung zu bringen. Aber dann Vers 12, wieder von dem Sohn die Rede. In Vers 7 von dem Sohn, der geboren wird als Mensch. Und dann in Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Hier sehen wir die Wiederkunft Jesu aufleuchten. Die erhabene Herrlichkeit, Herrscher über alle Völker. Und das hat Daniel bereits auch gesehen. Daniel, der Prophet im Alten Testament, der ja besonders auch die Heidenvölker vor Augen hatte. Und dieser großartige Prophet im Alten Testament sieht ja auch schon den Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit. Und er sagt in Daniel 7, Abvers 13, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels. Gleich einem Menschensohn. Der gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht. Und ihm wurde Gewalt, Ehre und königliche Würde verliehen. Dass ihm alle Völker, Stämme, Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist eine Gewalt, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie untergehen. Jesus ist der Gesalbte. Jesus ist der König der Zukunft. Jesus ist der Sohn Gottes. Der Mensch wurde, um zu sterben, der wiederkommt, um zu regieren. Steckt alles im Psalm 2. Jesus ist viertens gottgleich. Gottgleich. Das tasten wir nicht an. Vers 3. Da sprechen die Nationen, die Völker, die Welt. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Was fällt ihnen an diesem Satz auf oder an diesen beiden Sätzen, dass die Völker, dass die Menschheit, die unter der Leitung Satans steht, in der Mehrzahl spricht von Gott. Und sie sagen, lasst uns ihre Bande zerreißen, nicht lasst uns seine Bande zerreißen, die Bande Gottes. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werden. Hiermit werden Gott und der Sohn gleichgestellt. Und das ist ja auch nach dem Philipperbrief Kapitel 2 der Fall. Jesus, der in der Gleichgestalt Gottes war, Gott gleich, selbst Gott, kommt in die Zeit hinein. Und auch der Zorn in Vers 5 wird eigenartigerweise über den Zorn des Vaters gesprochen. Dann wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Aber In Vers 12 ist die Rede von dem Zorn des Sohnes. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Verstehen wir? Einerseits sehen wir also im Psalm 2 den Zorn Gottes und den Zorn des Sohnes gleichsam. Die totale Einheit. Fünftens, ihm gehört die Zukunft. Ach, was haben wir es gut, ihr Lieben. Was haben wir es gut als Christen, ne? Dass wir so eine Sicherheit haben, so ein Felsen, so eine Perspektive, so einen Horizont, so einen Durchblick, so eine Sicherheit und was weiß ich nicht alles. Mehr fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Was wir alles haben in Jesus Christus, die ganze Zukunft gehört denen, die an Jesus Christus glauben. Und da weint man im Herzen, wenn man die Welt sieht, die sich ausstreckt nach diesen irdischen Dingen und daran verrückt wird und keinen Halt hat. Jesus gehört die Zukunft. Vers 6, wir haben das ja schon gelesen, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vers 8 und 9, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Ach, was ist das eine Souveränität für eine Garantie Gottes an den Sohn. Du bist mein Erbe. Und jeder, der in Jesus Christus ist, so sagt uns das Neue Testament, der ist Miterbe Gottes in Christus. Ist er nicht herrlich? Das tut doch gut, oder? Tut uns doch gut. Also die Zukunft der Weltherrschaft gehört dem Herrn. Ob das der Welt passt oder nicht, ob das die Welt glaubt oder nicht, ob die Welt sich daran wund schreibt und wund philosophiert oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ob sie das ablehnen und verleugnen in Tausenden und Millionen von Artikeln und alle Intelligenz zusammenreißen, nur um das beweisen zu wollen, spielt überhaupt keine Rolle, gar nicht wichtig. Im Gegenteil, sind alles Beweise, dass die Bibel recht hat. Auch die Angriffe gegen Israel, so schrecklich diese Angriffe sind, aber sie sind für mich jedes Mal ein Beweis, dieses Volk ist das Volk Gottes. Wäre es nicht das Volk Gottes, würde es nämlich nie so angegriffen. Israel ist die Wahrheit und darum wird es so angegriffen. Ob man sich nun dagegen wehrt oder nicht dagegen wehrt, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Denken Sie an den Porsche-Fahrer. Was juckt den doch nicht, wenn da, nennen wir mal was anderes, ein VW-Käfer da vorbei jagt. Also seine Wiederkunft und zukünftige Regierung ist so sicher, dass Gott, und das finde ich so richtig irgendwie auch mal gut, dass Gott lacht. Manche stellen sich ja die Frage, ja, als Jesus auf dieser Erde war, hat auch gelacht? Aber wo denken Sie hin? Jesus war immer ernst, todernst. Glauben Sie das? Natürlich hat er gelacht. Er hat uns doch das Lachen geschenkt. Das hat er doch gemacht für uns, das Lachen, hat uns doch gegeben. Gott lacht ja selbst im Himmel. Aber er lacht über die Dummheit der Menschen, die diese Tatsache nicht wahrhaben wollen. Dass sein Sohn, der Herr Jesus, auf dem Thron sitzt und dass er wiederkommt. Und dagegen, ihr Lieben, gegen diese fünf Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, die Dreieinheit Gottes, also die Einheit zwischen Sohn und Vater, dass ihm die Zukunft gehört. Dass er der König ist, dass er der Gesalbte ist, dass er der Sohn ist, der kam, starb und wiederkommt, um zu regieren. Dagegen tobt diese Welt. Manchmal unbewusst. Ich will gar nicht sagen, dass sie das bewusst tun. Aber sie toben dagegen. Sie müssen dagegen toben. Warum? Warum sind sie alle gegen Jesus? Weil er Wahrheit ist. Liest man wieder einen Artikel da im Fokus oder im Spiegel, kann man nur den Kopf schütteln. Immer und immer wieder und immer richtig. Immer kurz vor Weihnachten und kurz vor Ostern. Ja, achten Sie mal drauf. Warum denn? Warum ist man denn so gegen Jesus? Weil er eben die Wahrheit ist. Lüge muss man nicht bekämpfen. Wahrheit muss man bekämpfen. 2. Korinther 4,4 sagt, dass der Gott dieser Welt bei den Ungläubigen die Sinne verblendet hat. Das ist eine unheimliche Tragödie. Und im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 2, ist vom Zeitlauf dieser Welt und dem Fürsten der Macht in der Luft, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, die Rede, Unsere Welt wird von Satan beeinflusst. Und dabei richtet sich natürlich Satans Kampf gegen Jesus. Das war bei der Geburt Jesu schon so in Bethlehem, da wurden die Kinder umgebracht. Das verwirklicht sich im derzeitigen Weltlauf gegen seine Wiederkunft. Man muss nur lesen, Offenbarung Kapitel 12, da steht das. Und dieser Kampf richtet sich natürlich auch gegen Israel, das ist doch klar. Ja, Israel ist ja verheißungsmäßig mit dieser Wiederkunft des Herrn Jesus Christus verbunden. Darum sind sie ja gesammelt und zurückgeführt worden aus den Nationen wieder ins Land und wieder ein Staat geworden, damit alles im Land dafür präpariert wird, dass der Sohn Gottes zurückkommen kann. Und dagegen richtet sich natürlich die Wut des Feindes und der Nationen. Der Beweis Gottes auf Erden muss verschwinden, der ist im Weg. Und da wundern wir uns gar nicht über solche Worte wie, ja, die Juden, die schmeißen wir ins Mittelmeer. Ja, weil sie die Wahrheit sind. Wieder ein Beweis für Gott. Und wo wird dieser Kampf enden hier? Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Wo wird das enden? Das wird seinen Höhepunkt finden in Harmageddon. Ich habe hier so ein paar... Darum, das ist ja auch schon lächerlich. Ich verstehe das gar nicht. Das ist nur so zu erklären, dass es wirklich einen Teufel gibt. Ja? Und dass der die Menschen, wie wir das eben gelesen haben, dass der die Menschen verblendet, dass er ihren Sinn verblendet. Genauso wie das 2. Korinther 4,4 sagt. Der Gott dieser Weltzeit, der bei den Ungläubigen den Sinn verblendet. Also bitte, wie können Sie das sonst erklären? Die britische Abgeordnete Johnny Tonge hat Verständnis für die palästinensischen Selbstmordattentäter ausgedrückt. Wörtlich: Ich meine, wenn ich in jener Situation leben müsste, und das sage ich mit Bedacht, müsste ich erwägen, selbst eine Selbstmordattentäterin zu werden. Eine britische Abgeordnete. Wie ist das zu erklären? Sinne verblendet. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Regt man sich drüber auf, aber dann sage ich mir, nee, ist wieder ein Beweis für die Wahrheit. Zweiter Punkt. Eine Sonderausstellung im Anne-Frank-Haus in Amsterdam hat israelische Besucher erschüttert. In einem Kurzfilm ist ein Plakat zu sehen, das Israels Premierminister Ariel Sharon mit einem Schnurrbart darstellt. Neben ihm ist ein Abbild von Adolf Hitler. Wie ist das zu erklären? Warum macht man das so? Jetzt hören Sie. Bleiben Sie ganz cool. Ein hochrangiger Beamter des britischen Geheimdienstes sagte: Es gibt Leute im Westen, die zu dem Schluss gekommen sind, dass die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 ein Fehler war. Auf die Frage, ob er meine, dass die Juden aus dem Nahen Osten ausgewiesen werden sollten, sagte er: Gewiss, Israel hat nur etwa mehr als 5 Millionen Einwohner. Wenn die Vereinigten Staaten und die NATO bereit wären, ihre Umsiedlung in andere Länder zu finanzieren, würde das manches Problem im Nahen Osten lösen. Verstehen Sie? Das ist doch lächerlich. Israel muss weg. Warum? Ist der Beweis für die Wahrheit Gottes, für die Wahrheit der Bibel, für die Wiederkunft Jesu, die bevorsteht. Die Völker regen sich. Weg, weg! Von uns die Fesseln, die Bande. Aber, müssen wir auch erwähnen, im Kampf gegen Gott gebraucht Satan zwei Körperschaften. Es ist ja direkt auffallend, Vers 1, dass hier steht: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum steht das so, einerseits die Heiden, warum toben die Heiden und ersinnen andererseits die Völker Nichtiges? Zunächst, Psalm 2 findet in der Geschichte, in der Weltgeschichte eine Doppelterfüllung. Eine Vorerfüllung damals bei der ersten Ankunft Jesu und die Haupterfüllung dann vor seiner Wiederkunft. Einerseits ist in Vers 1 die Rede von den Heiden und andererseits von den Völkern. Während das Wort Heiden für die Nationen steht, wird das Wort Völker für die Stämme Israels gebraucht. Und das überlesen wir immer. Sind wir ehrlich? Sagen dann immer, ja, die Nationen, die bösen Nationen, die regen sich auf gegen Gott und gegen den Gesalbten. Ja, und wir lesen automatisch, wenn wir Psalm 2 lesen, oh, die Heiden, die Nationen und so weiter. Und wir beziehen überhaupt nicht mit ein, dass damit auch Israel gemeint ist. Habe ich Sie jetzt erschreckt? Und ich gebe Ihnen auch den Beweis dafür, dass das so ist. Der Beweis steht nämlich in Apostelgeschichte Kapitel 4. Das ist die erste Erfüllung damals, die Vorerfüllung. Apostelgeschichte 4, 25 bis 28, da zitiert Johannes und Petrus das, die Urgemeinde, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, deines Knechtes, gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Die Apostel Petrus und Johannes sehen also in diesen damals jüngsten Ereignissen der Kreuzigung Jesu und der anschließenden Verfolgung der Apostel und der Gemeinde Jesu, sehen sie eine Vorerfüllung des Psalms 2. Und sie sagen, Herodes, der Edomiter, die Herodianer, Pilatus, die Schar der Soldaten, der römischen Soldaten, die repräsentieren die Nationen damals bei der Kreuzigung. Aber die Ältesten der Juden, die Hohepriester, Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, repräsentieren die Völker Israels. Und damit wird die ganze damalige jüdische Generation verantwortlich gemacht, neben den Nationen, in ihrem Hass gegen Jesus Christus. Diese alle hatten nämlich damals den Beschluss gefasst, dass der Messias gekreuzigt werden müsse, ausgerottet werden müsse. Gut, das war die Vorerfüllung, aber die Haupterfüllung betrifft dann die Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen, sagen sie. Wir müssen die Bande und die Fesseln Gottes, all das, was uns so einengen will, obwohl die Bande Gottes immer Freiheit bedeuten und Liebe, abstreifen, alles weg, was irgendwie Gott ist. Heute, am Ende der Zeit. Es ist erschreckend aber wahr, dass sowohl die Heiden als auch Israel am Ende der Zeit versuchen werden, sich der Banden Gottes zu entledigen. Wir lesen hier von Toben, von Ersinnen, von Auflehnung, von Verabredung im Bestreben, gottlos zu werden. Und in diesem Bestreben sind wir bereits weit fortgeschritten. Wir leben heute am Ende der Zeit. Nur einige Stichpunkte, um das zu streifen. Man kann nicht so darauf eingehen. Die Schöpfungsordnung wird heute total missachtet. Man will alles abstreifen. Man will alles von sich reißen, ablegen, loswerden, was irgendwie an Gott oder an sein Wort erinnert oder an einen Gott erinnert, dem man Rechenschaft verantwortlich ist. Es begann mit der Aufklärungszeit vor 200, 300 Jahren, die ja unmittelbar übrigens auf die Reformationszeit damals gefolgt ist. Ja? War die Reformationszeit die Erweckung und dann kam so als Gegenschlag Satans die Aufklärungszeit. Da begann man, die Vernunft anstelle Gottes zu setzen. Und mit dieser Aufklärungszeit kam dann auch die Evolution und so weiter und so fort. Weg. Und manche Ausleger sagen, dass damit im engeren Sinn das Ende der Endzeit begonnen hat. Und da hinein fällt dann auch die Rückführung der Juden, die dann zurückkamen, alles zusammen. Es kam die Aufklärungszeit, ja, Vernunft, Evolution, dieser Gedanke, gottlos werden. Dann kamen die Juden zurück und so weiter und so fort. Die beiden Weltkriege und das alles. Ja, Endzeit ist da. Ja, aus den Verfassungen soll der Gottesbezug gestrichen werden. In Frankreich werden die Kreuze abmontiert. Der Spott, der Hohn, die Lästerung wird immer frecher, immer freizügiger. Das Geschöpf wird zur Zeit wie vor der Sintflut über den Schöpfer erhoben. Nicht nur ist man heute für Trauung Homosexueller, das ist schon normal geworden, dass die eingesegnet werden, aber jetzt überlegt man sogar, dass man kirchlich zeremonielle Scheidungen durchführen will. Also wenn Sie sich scheiden lassen wollen, können Sie in die Kirche gehen und der Pastor, der wird Sie dann auch scheiden. Das will man jetzt einführen. Abschaffung des Christentums, Verunglimpfung der Christen, die die Bibel für jeden Lebensbereich als absolute Autorität anerkennen. Sie werden abgestempelt als Fundamentalisten. Evolutionstheorie, obwohl schon lange andere Stimmen sich dagegen erheben, das ist einfach in, das ist einfach. Das wahre Christentum wird aufgegeben. Auflehnung gegen Gott, gegen die Juden. Aber auch der Einzelne, wissen Sie, ich will gar nicht so über die Köpfe reden, die Völker, die Welt, das Böse. Auch der Einzelne ist nicht mehr bereit, sich ändern zu lassen, zu brechen mit der Sünde. Im Gegenteil, man will die Bande Gottes loswerden, zerreißen, die Fesseln wegwerfen. Nicht mehr mit der Sünde brechen, bis in die Gemeinde Jesu hinein. Bande Gottes loswerden. Er hat gesagt, tu das nicht und wir tun es doch. Aber auch unter dem jüdischen Volk, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Hiermit wird nämlich auch der Abfall nicht zuletzt innerhalb Israels dargestellt, die aus vielen Nationen zurückgekehrt sind. 2. Thessalonicher 2 sagt ja, Vers 3 und 4, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, denn dieser Tag kommt nicht, der Tag des Herrn kommt nicht, dann ist die Entrückung wahrscheinlich schon gewesen, der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens. Also mit dem Antichristen kommt dann der Abfall, der totale, radikale Abfall, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Hiermit ist buchstäblich der jüdische Tempel in Jerusalem gemeint, weil immer wenn die Bibel vom Tempel als Gemeinde redet, erklärt sie das. An jeder Stelle im Neuen Testament wird gesagt, ihr seid der Tempel, hier nicht. Hier ist vom Tempel Gottes die Rede, in welchem sich der Antichrist setzt und er gibt sich aus als Gott. Das kann er ja nicht in der Gemeinde Jesu tun, verstehen Sie? Wir haben doch den Heiligen Geist als Gott in uns. Da kann sich doch nicht der Antichrist reinsetzen. Ja? Also es ist nicht geistlich gemeint, das ist buchstäblich so gemeint. Aber die Frage jetzt, wo geschieht denn der Abfall, natürlich in der ganzen Welt, aber wo geschieht denn spezifisch der Abfall, der den Antichristen dazu bringen kann, dass er sich in den jüdischen Tempel setzt. Haben Sie es? Nein, in Israel. Sie machen einen Friedensbund mit dem zukünftigen Weltherrscher, dem Tier aus dem Meer, Offenbarung 13,1. Und dadurch wird es dem Antichristen möglich, sich in den Tempel zu setzen. Ich muss mich beeilen. Wir leben heute im Urchristentum. Urchristentum gibt es ja zweimal. Einmal am Anfang der Gemeinde. Das war zur Zeit der Apostel, es war das sogenannte Urchristentum und dann gibt es das am Ende der Zeit auch wieder, das Urchristentum, weil jeder Christ hat eine Uhr. Und nach 30 Minuten schauen die auf die Uhr und dann sagen, hoffentlich hört er mal auf zu predigen. Ja? Das ist Urchristentum der Endzeit. Ja, aber zurück zu unserem Thema, Vers 4. All das Begehren, ob nun von jüdischer Seite her oder von den Nationen her, es ist ein aussichtsloser Kampf. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Also die Bibel nennt es, Vers 1, auch von vornherein nichtig oder eitel, je nach Übersetzung, was die Nationen, Völker, Regenten, die Einzelnen vielleicht, die Individuen, was sie zu tun versuchen gegen Gott. Dein Aufbegehren ist sinnlos, ist zwecklos. Du wirst nur verlieren. Die ganze Welt wird verlieren, das steht jetzt schon fest. Ich habe meinen König eingesetzt. Über die gewaltigen Anstrengungen also der Menschheit, Gott abzuschaffen oder ihn loszuwerden, schon über Jahrhunderte, kann der Herr nur lachen. Sehen Sie, Gott lacht. Gott lacht über die Dummheit der Menschen, die glauben, dass es ihn nicht gäbe. Das ist eine Maulwurfsherde oder Volk, die sagen, also mir reicht das jetzt, da Eiger, Mönch und Jungfrau, die müssen weg, die ignorieren wir jetzt. Da fällt immer der Schatten auf uns, auf unser ganzes Volk. Ja? Und da sagt der König Mäuserich, der sagt zu seinem Mäusevolk, so, wir streifen das jetzt alles von uns, das ist einfach nicht mehr da, das existiert nicht, oder wir unterhöhlen das, wir graben das und so weiter. Und da guckt der Eiger zum Mönch und lacht. Verstehen Sie? Kein perfektes Beispiel, ich weiß, aber so ist das mit der Wahrheit gegen Gott. Psalm 37 sagt, Vers 12 und 13, der Gottlose sinnt gegen den Gerechten und mit seinen Zähnen knirscht er gegen ihn. Der Herr lacht über ihn. Warum? Denn er sieht, dass sein Tag kommt. Wie der Mann im Porsche nochmal, ja? Das ist schon ein schönes Beispiel, ne? Der lacht über den, der ihn da überholen will. Warum? Weil er genau weiß, meine Stunde kommt, wann ich es will. Da brauche ich nur einmal machen, ne? Mit 500 PS, ist die Sache erledigt. Kann er ganz drüber, souverän drüber lachen. Oder Psalm 59, 8 und 9. Siehe, sie lassen ihren Mund Böses reden. Schwerter sind auf ihren Lippen, denn sie denken, wer hört? Du aber, Herr, wirst über sie lachen, spotten über alle Nationen. Es ist also, als wenn Gott lachend seinen Gedanken Ausdruck gibt und der Menschheit sagt, ihr Menschenkinder, ihr werdet mich ja doch nicht los. Ich bin ja da. Es gibt dafür ein alttestamentliches Beispiel. Da sieht man diesen Spott ein bisschen, und zwar als Josua mit dem Volk Jericho einnimmt. Josua steht ja auch für Jesus, ein wunderschönes prophetisches Bild auf Jesus. Jericho hingegen ein Bild für die Gottlosigkeit am Ende der Tage, die sich immer mehr einschließt. Und da heißt es dann in Josua 6, Vers 1 und 2, Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israel, so dass niemand heraus und hineingehen konnte. Also verriegelt und verrammelt, ja? So dass niemand hinaus und hineingehen konnte. Es mögen die stolz gewesen sein auf sich. Und da heißt es in Vers 2, und der Herr sprach zu Josua, siehe da, ich habe Jericho samt seinem König und den streitbaren Männern in deine Hand gegeben. Dieser Gegensatz. Und Jericho war verschlossen, verriegelt, dass niemand heraus und niemand hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua, siehe da, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Und darum, wenn Gott aufhört zu lachen, der Herr im Himmel lacht, der Herr spottet ihrer, dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn. Die Menschheit lädt sich gegen den Ratschluss Gottes auf, gegen das Evangelium Jesu Christi. Am Ende der Zeit wird das immer schlimmer, immer dreister, immer unverblümter. Schlussendlich erreicht das Ganze seinen Höhepunkt im Auftreten des Antichristen. Gott hat bis an lange geschwiegen. Und er hat in dieser Zeit des Schweigens seinen Ratschluss verkündigen lassen. Und dabei ist er freundlich gewesen. Jetzt hört er auf zu lachen. Und dann redet er im Zorn. Und wenn Gott aufhört zu lachen, dann hat die Menschheit wahrhaftig nichts mehr zu lachen. Denn er sieht, dass sein Tag kommt. Wir finden in Psalm 2 drei Bezüge zur Offenbarung. Erstens der Zorn Gottes und des Lammes. Wir haben das bereits gesagt. Vers 5, der Zorn Gottes des Vaters. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, nachdem er aufgehört hat zu lachen. Plötzlich wendet sich das Blatt. Und dann Vers 12, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. Und er wird sie schrecken mit seinem Grimm. Genau das wird passieren in Offenbarung Kapitel 6, Vers 16 und 17, wo die Menschen sich in den Bergen und in den Felsenbergen Schutz suchen und rufen, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns. Und wer kann noch bestehen? Er wird sie schrecken in seinem Zorn. Siegelgericht. Dann seine gerechte Regierung, Vers 9, du sollst, der Sohn, sie mit eisernem Zepter zerschmeißen. Offenbarung 12, 5, und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heiden mit eisernem Stab weiden soll. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und der dritte Bezug, seine Königsherrschaft, Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und es heißt so wunderbar, in der Offenbarung Kapitel 14, Vers 1, was wird das für ein Anblick sein? Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000 Versiegelte. Wissen Sie, Gott gibt der Welt einen dringenden Rat, sich dem Sohn Gottes zu ergeben. Es ist wie eine letzte Warnung vor dem losbrechenden Zorn Gottes. Wie kurz vor dem Untergang Sodom und Gomorras. Die wurden nochmal gewarnt. Der Judasbrief ist der Brief, ein ganz besonders ernster Brief in Bezug der Endzeit. Ich glaube, nicht umsonst erscheint er als letzter Brief vor der Apokalypse. Im Judasbrief heißt es in Vers 4, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Heute. Dann Vers 6, Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht aufbewahrte. Das war die Zeit der Sintflut, als die Dämonen zu den Frauen eingingen. Dann Vers 7, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte in der gleichen Weise, wie sie die Unzucht bis zum Äußersten trieben. Das ist die Zeit Sodom und Gomorras. Und dann heißt es, dass der Herr kommt. Henoch hat es gesehen, in großer Kraft und Herrlichkeit. Ich möchte zum Schluss kommen, aber nur noch das sagen, sich ergeben ist besser als kämpfen. Der Herr sagt hier, als guten Rat gibt er es der Menschheit mit und als guten Rat gibt er es auch uns persönlich mit. Es sind genau 5 Aussagen, die er macht. Erstens, nehmt Verstand an, werdet vernünftig. Nun werdet doch mal vernünftig. Zweitens, lasst euch warnen. Drittens, dient dem Herrn. Viertens, küsst den Sohn. Was bedeutet das? Das Küssen der Füße damals im Orient war ein Zeichen der Unterwerfung unter einen siegreichen König. Gott, der Souveräne, sagt, küsst den Sohn, unterwerft euch ihm, sonst ihr habt verloren, auf jeden Fall. Und fünftens, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Und das finde ich so schön. Psalm 2 beschreibt den Hass der Völker gegen Gott, sogar Israels. Aber der Psalm endet mit einer positiven Einladung. Der letzte Satz, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Der Ratschluss Gottes bestand in der Menschwerdung Jesu, in dem Evangelium Jesu Christi. Sein Kreuz und vor allem seine Auferstehung ist der Ort, wo man sich bergen kann und wo man dem Zorn Gottes entkommt. Wer aber seine Rebellion nicht aufgibt, wird sich verzweifelt zu bergen versuchen an anderen Orten, aber sie werden kein Ort finden, in Ewigkeit nicht. Darum der dringende Rat Gottes an unsere Welt, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Heute am Ende der Zeit. Die Zeichen der Zeit ist wie bei der Ampel, die bereits auf Gelb ist, bevor sie auf Grün umspringt. So kommt mir unsere Welt heute, unsere Weltzeit oder Weltlage heute vor. Der Sohn Gottes kommt, küsst den Sohn, gib deine Rebellion auf. Gib es auf, ihn abzustreifen. Ergib dich ihm. Amen. Hosianna, Hosianna, der König von Israel. Hosianna, Hosianna, der König von Israel. Hosianna, Hosianna, der König kommt im Namen des Gottes Israels. Hosianna, Hosianna, der König kommt im Namen des Gottes Israels. Hosianna, Hosianna, der König von Israel. Hosianna, Hosianna, der Gottes Israels. Willkommen, willkommen, du Friedefürst, im Namen des Gottes Israels. Hosianna, Hosianna, der König von Israel. Hosianna, das Leben im Überfluss,
im Namen des Gottes Israels, du gibst uns das Leben im Überfluss. Im Namen des Gottes Israels, Hosianna, Hosianna, der König von Israel, Hosianna, Hosianna, der König von Israel. Die Sehnsucht bringst nirgendwo Ruhe. Im Namen des Gottes Israels, du stillest die Sehnsucht, bringst nirgendwo Ruhe. Im Namen des Gottes Israels, Hosianna, Hosianna, der König von Israel, Hosianna. Den König sehen, im Namen des Gottes Israels. Bald werden wir dich als den König sehen, im Namen des Gottes Israels. Hosianna, Hosianna, der König von Israels. Hosianna, Hosianna, der König von Israels. Bald werden wir dich als den König sehen, im Namen des Gottes Israels. Bald werden wir dich als den König sehen, im Namen des Gottes Israels. Hosianna, Hosianna, der König.
In einer Predigtreihe über messianische Psalmen sprach Norbert Lied soeben über Psalm 2 unter dem Thema Heute am Ende der Zeit. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!